Also wir sind noch in der Reihe unterwegs, Jesus im Alten Testament entdecken. Und es scheint so zu sein, dass Christen immer weniger mit dem Alten Testament anfangen können. In manchen Gemeinden bringt man nur noch das Neue Testament mit, gar nicht mehr das Alte Testament, obwohl dem der ein Handy hat, da sieht man nicht, ob er das Alte oder das Neue dabei hat. Aber da verpasst man vor allen Dingen Inhalte, die Gott uns vor allen Dingen durch das Alte Testament geben möchte. Durch das Alte Testament erfahre ich zum Beispiel, wie Gott im Leben von einzelnen Menschen gehandelt hat. Im Leben von Abraham, Jakob, Isaak. Im Neuen Testament ist es nicht so stark. Ich weiß nicht, wie Gott im Leben von Paulus, natürlich, wir sehen, wie Gott gehandelt hat, aber es geht doch stark auch um Dogmatik. Es geht stark um Lehre. Ja, was hat Gott durch Lukas alles getan? Da haben wir vor allen Dingen das Lukas-Evangelium, aber nicht seine Biografie. Das ist im Alten Testament anders. Also es zeigt mir Gottes Handeln im Leben von Menschen. Und ich bekomme natürlich durch das Alte Testament auch Hintergrundwissen zu den Dingen, die ich im Neuen Testament lesen kann. Das Neue Testament ist Band 2 und das Alte Testament ist Band 1. Und wenn ihr so Folgebände mal gelesen habt, dann wisst ihr natürlich, kann man auch Band 2 verstehen. Aber wenn ich Band 1 gelesen habe, dann ist da ein ganz anderes Verständnis, ein ganz anderer Tiefgang, ganz anderer Zusammenhang. Und im Alten Testament, das ist ja unser Thema, bekomme ich natürlich auch viel stärker mit, wer ist Jesus? In Bildern beschrieben. Was hat er für mich getan? Es wird stark im Alten Testament betont. Also Leute, lest das Alte Testament. Das ist eigentlich die Botschaft, die mit auch hinter dieser Reihe steht. Und es ist eine sehr große Hilfe, wenn wir im Neuen Testament uns anschauen, wie haben denn Autoren des Neuen Testamentes das Alte Testament verstanden? Bibelauslegung fängt nicht mit uns an, sondern Bibelauslegung war natürlich schon im Neuen Testament da. Wie haben Sie das Alte Testament verstanden? Und ich möchte mit uns heute Morgen eine Passage lesen, die uns hilft, zu verstehen, wie Paulus das Alte Testament gesehen hat. Sie steht in 1. Korinther 10 und ich lese da von Vers 1 bis Vers 13. Also Paulus seine Sicht über das Alte Testament, Paulus seine Sicht vor allen Dingen hier über Jesus. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind, und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war der Christus. An den meisten von ihnen aber hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach Bösem gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener wie einige von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder zu essen und zu trinken und sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und von dem Verderber umgebracht wurden. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja, ich habe diesen Text überschrieben mit dem Satz, bleibe bei Jesus, denn darum geht es hier. Und ihr seht meine drei Punkte, bleibe bei Jesus, weil er dich gerettet hat. Bleibe bei Jesus, weil nur er dich satt macht und bleibe bei Jesus, weil niemand sonst deinen Hunger stillen kann. Also ich gehe diesen Text chronologisch durch und das sind die drei Überschriften. Zunächst einmal, bleibe bei Jesus, weil er dich gerettet hat. Daran erinnert Paulus uns hier. Er sagt, unsere Väter waren unter der Wolke. Und damit meint Paulus die Wolke, die man auch als Schechina bezeichnet. Also die Herrlichkeit Gottes war in dieser Wolke verhüllt. Und diese Wolke, die schwebte vor dem Volk Israel bis ins Land Kanaan her. Ja, also das war so der Führer, sie sind dieser Wolke gefolgt. Wir sehen dann aber in 2. Mose 14, dass es noch einen Engel Gottes gibt. Und dieser Engel Gottes, der stellt sich zusammen mit der Wolke hinter das Volk Israel, um zwischen den Ägyptern und dem Volk Israel einen Schutz zu bieten. Also da steht dieser Engel. Und interessanterweise sagt Gott dann in 2. Mose 23, der Engel, auf dem mein Name ruht, er wird euch in das Land bringen. Denkst du, hey, hallo? Also ich lese immer wieder, dass die Wolke vor ihnen hergeht und jetzt geht der Engel, auf dem mein Name ruht, vor diesem Volk her. Und dieser Engel hat offensichtlich auch die Kompetenz, die Macht, Sünden nicht zu vergeben. Das wird auch in 2. Mose 23 noch einmal deutlich. Und wir lesen ja immer wieder von dieser Wolkensäule, die Paulus hier anspricht, die vor dem Volk Israel hergibt. Aber diese Wolkensäule und der Engel, die scheinen also ganz eng zusammenzuhängen. Und ich denke, dieser Engel ist, wie ich es in einer der letzten Predigten versucht habe, deutlich zu machen, wieder der Engel des Herrn. Also die körperliche Erscheinungsform des Herrn Jesus im Alten Testament. Das heißt, er war, so sagt es hier dieser Text, beim Zug durch das Rote Meer mit dabei. Und deshalb können wir zu Recht sagen, der Herr Jesus war mit dabei, als der Vater verborgen in der Wolke sein Volk gerettet hat. Und so wie der Vater der Retter aus der Sklaverei Ägyptens war, so ist es der Vater und der Sohn, die Retter sind aus der Sklaverei von meiner Sünde. Paulus zeigt uns, dieser Durchzug durch das Rote Meer hat eine geistliche Entsprechung in der Taufe. Ich weiß, kein einfacher Text, aber man darf sich auch mit schwierigen Texten mal beschäftigen. Durch die Taufe bezeuge ich ja, ich lasse mein altes Leben hinter mir. Es wird demnächst wieder hier auch eine Taufe geben, falls ihr euch anmelden wollt. Ne? Das ist der Werbeblock dafür. Ich folge dem, drücke ich in der Taufe aus, der mich gerettet hat. Und Israel hier in diesem Text war an Mose festgemacht. Mose geht mit ihnen durch das Rote Meer. Deswegen sagt Paulus, sie sind auf Mose getauft. Aber ich bin nicht auf Mose getauft, sondern ich bin am Herrn Jesus festgemacht und deswegen bin ich auf seinen Namen getauft. Und es ist interessant, dass Paulus diesen historischen Durchzug durch das Rote Meer als Anschauung für eine geistliche Realität nimmt. Durch Jesus, so versucht es deutlich zu machen, bin ich gerettet und ich kann mein altes, von Gott getrenntes und von der Sünde bestimmtes Leben hinter mir lassen. Das ist die frohe Botschaft, die er hier durch diese Verse auch gibt. Also das, was Israel tatsächlich erlebt hat, war ja ein historisches Ereignis, von dem er hier redet, das habe ich geistlich erlebt und das darf ich nie vergessen. Weil ich zu Jesus gehöre, darf ich mich auf meine Ewigkeit freuen. Ich habe eine Hoffnung, die gibt es nirgends sonst auf dieser Welt. Ich muss keine Angst mehr haben für die Zeit, die nach meinem Tod kommt. Ich bin gerettet. Ich selbst hätte mich nie retten können. Jemand hat den Vergleich gebracht und gesagt, das ist so wie die Bilder, die uns letzte Woche bewegt haben, die Afghanen, die in diesen großen Fliegern auf der Erde saßen, so Platz an Platz, so nebeneinander. Sie waren in das Flugzeug eingestiegen, sie durften in das Flugzeug einsteigen und sie wussten, jetzt geht es in die Freiheit. Und es gab tausende andere, die waren hautnah dabei am Flughafen. aber sie waren nicht im Flugzeug. Sie wären vielleicht gerne eingestiegen, sie sind nicht eingestiegen. Gerettet ist nur der, der im Flugzeug war und nicht irgendwo anders. Und ich fand das ein gutes Bild, genauso bringt es mir nichts, Sonntag für Sonntag hier am Gemeindeflughafen zu sitzen und theoretisch zu wissen, Jesus könnte mich retten. Wenn ich nie in das Flugzeug einsteige, bin ich nicht gerettet. Und einsteigen heißt, ich muss zu Jesus im Gebet kommen und aus Überzeugung sagen, Herr Jesus, bitte vergib du mir meine Schuld und rette mich von der ewigen Trennung von Gott. Erst dann bin ich in das Rettungsflugzeug eingestiegen, dann gehöre ich zu Jesus. Erst dann bin ich im biblischen Sinne Christ. Vorher bin ich es nicht. Also vergiss nie, was Jesus für dich getan hat, wenn du Christ bist. Er gab sein Leben für dich. Und weil er starb, deswegen kannst du schon jetzt anders leben. Und du weißt, du wirst die Ewigkeit mit Gott verbringen. Das ist so wichtig, dass wir darüber immer wieder nachdenken, was Jesus für mich getan hat. Damit die Freude über ihn mein Leben bestimmt. Wir haben das gelesen, auch bei Petrus, der ringt ja nach Worten. Was heißt es denn, mit diesem Jesus unterwegs zu sein? Unaussprechlich, sagt er, das ist eine unaussprechliche Freude. Ich wünsche uns, dass diese Freude uns bestimmt. Manchmal hilft es auch, die gleiche Sache von einer anderen Seite auszusehen. Also zum Beispiel zu denken, was wäre eigentlich, wenn ich nicht gerettet wäre? Was wäre, wenn ich in der Ewigkeit ankomme und ich kenne Jesus nicht? Was wäre dann? Und es kann mich wieder, wenn ich Christ bin, neu dankbar machen für das, dass ich mit Jesus unterwegs bin. Und wenn ich kein Christ bin, dann sollte es mich vielleicht aufwecken, vom Ende her zu denken und zu begreifen, hey, es ist so wichtig, in dieses Rettungsflugzeug einzusteigen. Gerade wenn die Probleme des Alltags mir die Luft zum Atmen nehmen, dann kann es mir helfen, mich daran zu erinnern, Gott hat das größte Problem in meinem Leben gelöst. Und sicher gibt es noch manche andere Probleme. Und es ist auch nicht so einfach, mit diesen Dingen umzugehen. Und doch darf ich ihm vertrauen, dass er mit mir auch da weitergeht. Aber dass ich die Dinge nicht vertausche, dass ich nicht die Ewigkeit an die zweite Stelle setze und mein Problem in dieser Zeit an die erste, sondern dass ich Gottes Priorität sehe. Ich habe das vorhin aus dem Petrus vorgelesen. Es geht zunächst mal um Rettung meiner Seele. Es geht darum, in diesem Rettungsflieger zu sitzen. Und deswegen darf ich ihm vertrauen. Ich darf ihm vertrauen, dass meine Probleme für Gott kein Problem sind. Das muss ich im Alltag aber leben. Das umzusetzen ist nicht leicht. Und trotzdem ist es wichtig, an dieser Tatsache festzuhalten. Meine Probleme sollen mich näher zu Jesus bringen und nicht weiter von ihm weg. Und deswegen sollte ich es ihnen auch nie erlauben, dass sie zwischen mich und Jesus treten, sondern es sollte mich ins Gebet bringen, diesem Herrn noch näher zu kommen durch mein Problem. Der zweite Punkt, den Paulus anspricht, ist, bleibe bei Jesus, weil nur er dich satt macht. Das ist so der zweite Grund, den er in Vers 3 und 4 anspricht. Also Paulus nimmt mich jetzt gedanklich mit auf die Wanderung mit dem Volk Israel durch die Wüste. Gott hat sie mit Brot versorgt, das kam vom Himmel. Israel konnte es jeden Tag einsammeln, außer am Wochenende. Da gab es schon mal am Freitag für zwei Sachen. Also für zwei Tage. Dieses Brot hat offensichtlich alle Nährstoffe und Vitamine gehabt. Also jeder Lebensmittelchemiker würde sagen, das will ich doch mal analysieren. Also wie geht denn das, dass du gar keine Nahrungsergänzungsmittel mehr kaufen kannst? Ne? Für die Schwaben recht billig ist einfach nur dieses Manna. Die Bibel sagt, es sah aus wie ein weißes Harz und es schmeckte wie Kuchen mit Honig. Das Manna-Brot wird in 4. Mose 11 als Koriandersamen beschrieben. Ich habe nachgelesen, Koriandersamen wird in Currymischungen verwendet und auch in Lebkuchen. Also wenn ich das alles so lese, ich habe Manna nie gegessen, aber das hört sich für mich nach so ein bisschen holländischem Frühstücksbrot an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sieht so ein bisschen aus wie Lehmkuchen, so braun, hat ein bisschen Süße, aber vielleicht kannst du auch Wurst drauflegen, ich weiß es nicht. Also, so hört sich das für mich an. Interessant ist, das Brot heißt ja wahrscheinlich Manna. Als die Israeliten es sahen, haben sie gefragt, was ist das? Was ist das? Auf Hebräisch heißt Manhu. Und daraus sagt man, ist wahrscheinlich der Name Manna geworden. Im Neuen Testament vergleicht sich der Herr Jesus mit diesem Brot. Er sagt in Johannes 6, das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Um dann anzufügen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, dem wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, dem wird nimmermehr dürsten. Also das heißt, der Herr Jesus vergleicht sich selber mit diesem Manna. Er nimmt das Bild aus dem Alten Testament und er bezieht es auf sich. So wie das Manna Israel satt gemacht hat, so soll die Beziehung zum Herrn Jesus auch mich satt machen. Tut sie das? Paulus zieht hier diesen geistlichen Vergleich zum Manna. Wenn wir als Christen über Manna nachdenken, dann müssen wir es offensichtlich als geistliche Speise verstehen. Gott gibt auch uns Manna. Das heißt, er gibt uns sein Wort, das vom Herrn Jesus redet. Und durch dieses Wort soll ich in der Beziehung zum Herrn Jesus wachsen. Gott stillt meine geistlichen Bedürfnisse durch sein Wort. Und Freude kommt auch in meinem Leben immer dann auf, wenn ich Gottes Wort getan habe. Also nicht nur, wenn ich von Gottes Wort gewusst habe oder gewusst habe, man könnte es so machen. Ich glaube, wenn ich es umsetze, dann kommt die Freude auf. Und dann geht es in Vers 4 um den geistlichen Trank. Israel hat damals in der Wüste Wasser aus einem Felsen bekommen. In Galater 5, Vers 25 sagt Paulus, der Berg Sinai liegt in Arabien. So ganz entgegen unserer Tradition, die wir den ganz anders vermuten, so wie die Mutter vom Konstantin das ja festgelegt hat. Aber Paulus sagt, der Berg Sinai, er liegt in Arabien, nicht in Ägypten. Und in Saudi-Arabien gibt es tatsächlich einen eingezäunten Berg, eingezäunt, dass man sich diesem Berg nicht nähert, der oben ganz schwarz ist, als ob er gebrannt hätte. Das ist genau der biblische Bericht. Und die Beduinen nennen ihn den Berg des Mose. Und in dieser Umzäunung findet man auch einen Stein, der vom Wasser aussieht, oder er sieht aus, als ob er vom Wasser glatt geschliffen ist. Fragst du, wie geht denn das? In der Wüste? Da müssen ja Millionen Liter Wasser rübergelaufen sein. Aber vielleicht habe ich hier genau den Stein, von dem Paulus redet, wenn er sich auf die Geschichte des Alten Testamentes bezieht. Und sagt, ja, genau so war es. Gott hat seinem Volk Wasser aus einem Felsen gegeben. Und Paulus nimmt es jetzt als Anlass, einen geistlichen Vergleich zu ziehen. Bei einem Vergleich bleiben beide Dinge gleich. Die werden nicht jeweils das andere. Und doch versuche ich, eine Beziehung zwischen diesen beiden Dingen herzustellen. Und das macht Paulus jetzt. Er sagt, so wie Israel damals tatsächliches Wasser bekommen hat, so sollst du als Christ Wasser vom Herrn Jesus bekommen. Und wenn wir das lesen, denken wir natürlich an Johannes 4. Oder auch vor allen Dingen an Johannes 7. Da geht es ums Wasser. Dort sagt der Jesus, wen dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann steht dort, das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Der Jesus will also meinen Durst nach Leben mit sich selbst stillen. Er will für mich das Wasser in der Wüste sein. Und das ist vielleicht auch das Geheimnis dafür, dass deine Kollegen vielleicht von Party zu Party gehen und sagen, hey, ich will irgendeine Erfüllung finden und sie nicht finden. Und du liest deine Bibel, machst deine Gebetsspaziergänge und merkst, mein Herz ist so voll von Jesus. Ich weiß, das ist nicht immer so. Aber es gibt Momente. Es ist im Grunde genommen die Erfüllung dessen, was der Jesus hier sagt. Ich will dir dieses Wasser geben. Paulus sagt hier, weil Jesus dein Fels ist, sollst du aus diesem Felsen immer wieder trinken und ich aus dem Glas hier wahrscheinlich. Der Vergleich mit dem Felsen ist hier ganz sicher bewusst gewählt. Im Alten Testament wird Gott immer wieder auch als der Fels bezeichnet, also als der Verlässliche. Und so wie Gott im Alten Testament der verlässliche Fels ist, so darf ich mich auch auf den Herrn Jesus verlassen. Ganz spannend ist natürlich die Aussage, der Fels hat die Israeliten begleitet. Was heißt denn das? Ist der Fels neben den Israeliten hergelaufen, so wie die Rabbiner es auch tatsächlich auslegen? Also das Volk ist marschiert und dann siehst du den Fels immer flop, flop, flop. Ja, also geht immer neben dem Volk Israel her. Und dann sagt Paulus ja noch, der Fels ist Christus. Denkst du, ist es so tarnkappenmäßig, dass der Jesus sich hier als Fels verkleidet hat und sie haben ihn nicht erkannt? Ich glaube nicht, dass der Jesus der tatsächliche Fels dort war, sondern dass es hier um einen geistlichen Vergleich geht, wie Paulus das vorher schon gemacht hat, dass er es auch jetzt macht. Das ist auch so, wenn eine Sache in meinem Leben immer wieder vorkommt, dann sagen wir ja auch, dieses Schicksal begleitet ihn, es passiert ihn immer wieder. Nach dem ersten Gottesdienst sagte mir jemand, dass wie bei Corona, Corona begleitet uns. Ja, also das heißt, du hast es immer wieder. Israel hat nicht nur einmal aus diesem Felsen getrunken. Wir wissen auch von anderen Situationen. Einmal sollte Mose den Felsen nicht schlagen, sondern nur zu ihm reden. Und sie haben aus diesem Felsen getrunken. Und wir wissen natürlich nicht, wo sie sonst noch aus Felsen getrunken haben. Die Bibel es aber nicht für wichtig erachtet hat, uns das auch noch in Sonderheit zu berichten. Also in diesem Sinne verstehe ich hier das Begleiten. Es kam immer wieder vor. Oder man sieht es eben als diese geistliche Tatsache, der Herr Jesus ist mit ihnen gegangen und er wollte ihren geistlichen Durst stillen, so wie sie auch immer wieder Wasser aus dem Felsen bekommen haben. Das ist eben, wie gesagt, ein Vergleich, den er hier anstellt. Ich wünsche mir, dass wir das tiefer verstehen. Nur bei Jesus werde ich wirklich satt. Nur bei ihm finde ich Erfüllung. Es gibt jemanden im Psalm 73, der das mal wirklich erlebt hat, der sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Kannst du einsetzen, was für dich so wichtig ist? Oder ich denke an Psalm 16, da wird deutlich, der Herr ist mein ganzes Glück. Das ist was anderes als der Herr verhilft mir zum Glück. Er verhilft mir, glücklich zu sein mit den Dingen, die ich im Blick habe. Nein, er selber ist mein ganzes Glück. Es heißt dort, du bist mein Herr, es gibt für mich kein Glück außer dir. Und deshalb will ich es mir von Paulus sagen lassen, bleibe bei Jesus, weil du nur bei ihm satt wirst. Leider glauben wir das oft nicht, dass wir allein bei Jesus satt werden. Wir suchen an irgendwelchen Stellen, von denen wir meinen, hier werden wir glücklich. Hier bekommen wir etwas, was Jesus uns nicht geben kann. Und dabei sitzen wir, wie ihr es auf diesem Bild seht, vor einem vollen Tisch bei Jesus. Aber unsere Gedanken gehen in Richtung, na, gibt es nicht doch noch den angeschimmelten Apfel, bei dem ich vielleicht etwas mehr bekomme, als was ich hier auf diesem Tisch habe. Dieser Apfel liegt natürlich nicht so da, wie ihr ihn jetzt seht, sondern der ist super verpackt, dass ich eine klasse Verpackung habe und ich denke, hey, da verpasse ich ja etwas, wenn ich nicht danach greife. Ich glaube, was Paulus hier deutlich macht, ist, verstehe, was du in Jesus hast. Dann wirst du nicht nach den minderwertigen Angeboten greifen müssen, die dir so den Tag über angeboten werden. Und deswegen eine verwandte Überschrift zu dem Text, der jetzt kommt: Bleibe bei Jesus, weil niemand sonst deinen Hunger stillen kann. Paulus unterstreicht diesen Satz durch verschiedene Situationen, an die er uns erinnert. Verschiedene Situationen und Stationen auf der Wüstenwanderung. Und warum er das macht, sagt er uns in Vers 11. Er sagt, ich will euch ermahnen. Die Geschichten des Alten Testamentes sind ein negatives Vorbild. So stellt er es hier dar. Und ich kann ja auch von negativen Vorbildern lernen. Ich muss ja nicht jeden Müll nachmachen, den andere vorgemacht haben. Das Leben ist zu kurz, um jeden Fehler selber zu machen. Und deswegen kannst du einfach aus Negativbeispielen lernen, du sollst es nicht so machen wie Israel. Das ist Paulus sein Anliegen. Ich soll aus ihrem falschen Verhalten lernen. Paulus zeigt mit diesem Satz auch, wie er das Alte Testament versteht. Es ist für ihn ein geistliches Lehrbuch, das er jetzt durchblättert. Und hinter allen Situationen, die er uns jetzt gleich vor Augen führt, steht eine Grundüberzeugung. Und die seht ihr in der Überschrift. Nämlich diese Grundüberzeugung ist, bei Jesus werde ich nicht satt. Er allein ist nicht genug. Das ist die Grundüberzeugung. Und deswegen komme ich überhaupt auf den Gedanken, woanders zu suchen. Paulus zeigt hier, lass dich nicht von der Gier nach Bösem antreiben. Kennst du das? Dass die Gier nach Bösem dich treibt? Ich kenne das leider allzu gut. Und manchmal scheinen mir die Dinge, von denen Gott sagt, sie sind böse, so attraktiv zu sein. Und ich frage mich dann manchmal, ey Thomas, warum denkst du das überhaupt? Warum hat es so eine Anziehungskraft auf dein Leben? Warum siehst du nicht hinter der Verpackung die hässliche und lachende Fratze des Teufels? Er will, dass du danach greifst. Das ist Versuchung. Von der redet Paulus hier in Vers 13. Versuchung wäre doch keine Versuchung, wenn sie mich nicht magisch anziehen würde. Wenn sie keine Lust in mir bewirken würde, nach dem zu handeln, was meine sündige Natur will. Aber die gute Nachricht ist auch, es ist nur eine menschliche Versuchung. Es ist keine übermenschliche Versuchung. Das heißt, du kannst Nein sagen zur Sünde. Und du hast Gott auf deiner Seite. Und du hast sein Versprechen auf deiner Seite, die Versuchung wird nicht über mein Vermögen gehen. Sie wird nicht schlimmer sein, als dass ich es aushalten könnte. Und Paulus zeigt mir jetzt einige Versuchungen, die meinen Weg kreuzen können, die mich von Jesus wegbringen wollen, die zumindest mein Leben mit Jesus zu einer Nullnummer machen wollen. Ja, dass Gott zu meinem Leben sagen muss, wie damals zu Israel, ich habe kein Wohlgefallen, so lesen wir es in diesem Text an deinem Leben. Oder ich könnte es auch mit einem neutestamentlichen Wort sagen. Jesus sagt einmal zu der Gemeinde in Laodicea, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund, weil du eben lauwarm bist, weil du nicht mehr für mich brennst. Paulus spricht vier Bereiche an. Und alle vier Bereiche versprechen mir, ich kann deinen Hunger stillen. Ich kann das. Und wenn du dich darauf einlässt, wirst du bei allen vier Bereichen merken, ich bin enttäuscht. Diese Bereiche konnten es nicht. In Vers 7 geht es um Götzendienst. Damit geht es um Dinge, die wichtiger für mich sind als Jesus. Was wichtiger als Jesus ist, das erkenne ich, wenn ich in meinen Terminer schaue, wenn ich meinen Browserverlauf ansehe, wenn ich meine Kontoauszüge anschaue oder mir Gedanken darüber mache, was beschäftigt mich denn so den Tag über? Worüber denke ich die ganze Zeit nach, wenn ich nicht gerade beruflich über irgendwas nachdenken muss? Ist eine Frage, die Paulus mir stellt. Was ist mein Götze? Es kann mein Ich sein, es kann ein Mensch sein, eine Sache, ein Status, ein Verein, meine Arbeit, irgendwas. Für was lebe ich? Was, glaube ich, kann meinen Hunger stillen? Paulus möchte mir deutlich machen, bleib bei Jesus, weil sonst niemand deinen Hunger stillen kann. Für Israel war es der Spaß. Der Spaß sollte ihren Hunger stillen. Das heißt, sie standen auf, um zu spielen, und damit ist jetzt nicht Mensch, ärger dich nicht gemeint oder irgendwelche anderen Spiele, ja, Tabu oder Personality oder sowas. Wenn man sich das Wort anschaut im Alten Testament, das dort verwendet wird, dann heißt es amüsieren. Das ist eigentlich das, womit wir es übersetzen sollten. Und zwar nicht irgendwie amüsieren, sondern so amüsieren, dass ich mich gegen Gott ausrichte. Darum geht es hier eigentlich. Und das ist natürlich eine Frage, wenn ich diesen Text lese, womit verbringe ich meine Zeit? Mit Filmen, in denen Gottlosigkeit gefeiert wird? Mit Konsum, von denen ich mir erhoffe, dass er mich glücklich macht? Oder mit Reisen, die mich erfüllen sollen? Nicht alle diese Dinge sind ja schlecht, von denen ich jetzt eben gerade gesprochen habe. Aber die Frage ist, welchen Stellenwert haben diese Dinge in meinem Leben? Sind sie für mich schon zum Götzendienst geworden? Dann kann ich ohne sie nicht leben. Ohne einen Götzen kann ich dann nicht leben. Wo stille ich meinen Hunger? Ich sage es noch einmal mit der Überschrift, bleibe bei Jesus, weil sonst niemand deinen Hunger wirklich stillen kann. Nächstes Thema, das Paulus anspricht, Unzucht. Nackte Haut außerhalb der Ehe zieht Männer stark an. Aber auch bei Frauen, so bekomme ich es mit von Seelsorgern, hat die Versuchung ganz stark zugenommen. Du musst einen gewissen Status erfüllen, ein gewisses Aussehen haben und so weiter. Ist normal geworden, außerehelich zusammenzuleben. Und das ist für viele Christen natürlich ein Kampffeld. Sich in meinen Gedanken und auch tatsächlich nicht auf eine Beziehung oder sexuelle Beziehung einzulassen oder nackte Haut im Internet aus dem Weg zu gehen. Paulus sagt hier, das sind Versuchungen. Und ich sage dir eine frohe Nachricht, Versuchungen sollen mir helfen, zu begreifen, Jesus ist stärker als die Versuchung. Und er gibt mir die Kraft, Nein zur Sünde zu sagen. Er gibt mir die Kraft, in einer Zeit, in der außereheliche Sexualität als normal und als Erfüllung angepriesen wird, einen anderen Weg zu gehen. Den Weg, von dem Paulus in Vers 8 redet. Lasst uns nicht Unzucht treiben. Und das ist Gottes Rahmen für Sexualität, die Ehe. Das hat Gott so festgelegt, weil er mich vor negativen Erfahrungen schützen will und weil unauflösbare Beziehungen ihm ganz, ganz wichtig sind. Und auch beim Thema Sexualität gilt, bleibe bei Jesus, weil sonst niemand deinen Hunger auf tiefe innere Beziehung dauerhaft stillen kann. Ein weiteres Thema, das Paulus anspricht, ist Misstrauen. Misstrauen Gott gegenüber. Denn in der Geschichte, die da in Vers 9 zugrunde liegt, die finden wir in 4. Mose 21, da glaubt das Volk, Gott hat sie in die Wüste gebracht, um sie umzubringen. Das sagen die auch so. Sie sagen, du hast uns in die Wüste gebracht, damit wir hier sterben. Und Paulus sagt, damit haben sie Christus versucht. Auch hier bekommt man mit, wie er das Alte Testament liest. Da liest du im Alten Testament 10-mal den Text, In 4. Mose 21 sagst du, komisch, ich habe ihn jetzt 10-mal gelesen, aber das Wort Christus habe ich gar nicht entdeckt. Wieso sagt Paulus denn hier, die haben Christus versucht? Das steht da überhaupt nicht im Text. Stimmt, Jesus ist in dem Text offiziell überhaupt nicht da. Aber Paulus sieht offensichtlich Christus in der alttestamentlichen Situation gegenwärtig. Und deshalb ist das Zweifeln an Gottes Treue für ihn gleichbedeutend mit der Zweifel an der Treue des Herrn Jesus. Und damit ist er ganz schnell bei den Korinthern und da ist es dann ganz schnell bei uns. Wenn ich die Treue des Herrn in Zweifel ziehe, dann sagt Paulus, du versuchst mit dieser Einstellung Christus. Hartes Wort. Aber vergesst bitte nie, wenn Paulus das sagt, dann will er mir natürlich auch immer wieder die Kraftquelle zeigen, dass ich einen anderen Weg gehen kann. Und dieser Text ermahnt mich im Grunde genommen, vertraue deinem Gott, auch wenn du ihn nicht verstehst. Gott zu vertrauen, auch wenn ich keinen Ausweg sehe und wenn ich wie Israel die Geduld hier verliere, das ist nicht immer einfach. Das kann echt ein Kampf sein. Aber es ist ein menschlicher Kampf. Es ist eine menschliche Versuchung, weil wir uns eben so gern auf uns selber und auf unsere Möglichkeiten verlassen. Aber auch für diesen Kampf gilt, Gott ist treu. Er lässt dich nicht über dein Vermögen versuchen. Und in der Geschichte in 4. Mose 21 kommt der Jesus dann ja nochmal vor. Paulus zitiert es hier aber nicht. Er bricht hier mit der Geschichte ab. Er kommt vor mit dieser Schlange, die aus Metall angefertigt wird. So geht nämlich diese Geschichte weiter. Da kommen dann aufgrund dieser Rebellion Israels feurige Schlangen, die Israel beißen. Und Mose soll dann eine metallene Schlange machen. Und wer auf diese Schlange schaut, der kann zwar gebissen sein, aber dieses tödliche Gift wird in seinem Körper nicht wirken. Es macht einfach deutlich, wenn ich auch tödlich von der Sünde gebissen bin, ich muss nicht sterben, das ist eben die Botschaft. Kein Verkündiger, der das Alte Testament dann gelesen hätte, hätte es gewagt, den Herrn Jesus mit dieser Schlange zu vergleichen. Schlange ist in der ganzen Bibel einig ein Bild für Satan. Ist niemals ein Bild für Gott. Aber der Herr Jesus vergleicht sich selbst mit dieser Schlange. Ich habe das Wort aus 2. Korinther 5 gedacht, wo es heißt, er wurde für uns zur Sünde gemacht. Vielleicht ahnen wir an diesem Vergleich, was das letztendlich heißt, zum Ursprung des Zornes Gottes geworden zu sein. Aber ich glaube wirklich, erfassen können wir es nicht. Aber hier macht der Herr Jesus das wieder. Er nimmt ein Bild aus dem Alten Testament und er wendet es auf sich selber an. Und dann noch in Vers 10 sagt Paulus, murre nicht. Beim Murren mache ich genau das Gleiche wieder deutlich. Jesus kann meinen Hunger nicht stillen. Das mache ich ja deutlich. Ich brauche etwas, was ich im Moment nicht habe und ich brauche es, neben Jesus, weil ich sonst nicht satt werde. Paulus sagt, murre nicht, bleib bei Jesus, weil sonst niemand deinen Hunger stillen kann. Und diese Ermahnungen sollen mir doch helfen, dass ich weiß, ich muss zu Jesus gehen. Also wir haben heute Morgen durch die Brille des Paulus mal das Alte Testament gelesen, fand ich hochspannend, als ich mich vorbereitet habe, habe das in dem Text selber noch gar nicht so intensiv angeschaut. Er hat uns vor allen Dingen ermahnt, der Paulus, bleibe bei Jesus, weil er dich gerettet hat. So sind wir eingestiegen in diesen Text. Und wir haben auch gesehen, dass der Zusammenhang der alttestamentlichen Texte den Schluss nahe lässt, dass es hier um den Engel des Herrn zunächst mal geht. Dann hat Paulus diesen Vergleich gezogen zum Manna und auch zu diesem Wasserfelsen und deutlich gemacht, bleibe bei Jesus, weil du nur bei ihm satt wirst. Und schließlich hat Paulus davon geredet, dass wir Christus nicht versuchen sollen, als er eben die Geschichte zitiert, in der später diese Metallschlange der geistliche Vergleich zum Herrn Jesus ist. Paulus ermutigt mich also, diesen verschiedenen Versuchungen, die wir hier gesehen haben, zu widerstehen und bei Jesus zu bleiben, weil sonst niemand meinen Hunger stillen kann. Amen. Ihr habt jetzt Zeit für euch, Gott Antwort zu geben auf das, was Gott in euer Leben hineingesprochen hat. Und ich werde dann diese Gebetszeit mit einem lauten Gebet abschließen.